Ja, Martin, du bist jetzt eine ganze Weile schon bei Festo und wir wollen in der Reihe Knowledge Practitioners ja immer mal mit Leuten drüber sprechen, die schon lange in dem Themenfeld Wissensmanagement unterwegs sind, was es da für Erfahrungen gibt, gerade so die Langzeiterfahrungen. Ich denke, damit die Leute wissen, die dich jetzt noch nicht kennen, was so dein Background ist, steigen wir vielleicht mal damit ein, aus was für einem Eck du kommst, wie es dich zum Wissensmanagement verschlagen hat.
Ich habe in Konstanz Diplom Verwaltungswissenschaft studiert, ein sehr interessantes Studium mit einem sehr langweiligen Titel. In kurzen Worten, es ist ein interdisziplinäres Studium, bestehend aus juristischen, politischen, aber auch wirtschaftswissenschaftlichen Aspekten, welches man im Grundstudium einmal querbeet durchmacht. Im Hauptstudium kann man sich dann spezialisieren und ich habe da zwei Felder gewählt. Eines nannte sich Arbeitspolitik und das andere Management im Allgemeinen. In diesem Managementzweig ging es um Führung, Organisation, auch so Themen neuerer Art. Damals Selbstorganisation, organisationales Lernen. Mhm. In diesem Arbeitspolitikzweig ging es, um Arbeitsbeziehungen, Arbeitsrecht. Und wenn man die beiden Aspekte zusammen anschaut, dann ist es einmal so ein HR-Generalist.
Mhm. Und bezogen dann auf öffentliche Verwaltung oder erstmal ganz unabhängig?
Nee, ganz unabhängig, genau. Es gab dann auch die Möglichkeit, sich in Richtung öffentliche Verwaltung schwerpunktmäßig zu bewegen. Aber ich habe diesen Zweig gewählt. Und damals, ich sag mal, Kommilitonen von mir sind dann auch querbeet eingesetzt worden. Viele sind in den Bereich Consulting gegangen. Das war so 99, 2000 von der Zeit her. Das war für Absolventen ein ganz guter Markt. Andere haben dann bei Konzernen ein Trainee-Programm gemacht. Und also von meinen damaligen Kommilitonen ist niemand in die öffentliche Verwaltung gegangen. Damals hat es auch so angefangen mit Kommunalberatung, so dieses Eck wurde dann abgedeckt. Zurück zu meinem Werdegang. Ich habe dann im Zuge des Studiums eben früh so das Thema organisationales Lernen als spannend empfunden, mich dann damit auch beschäftigt in Form von Hausarbeiten und ähnlichen Leistungsnachweisen akademischer Art. Und als es dann in Richtung Diplomarbeit ging, war mein Ziel, das mit einem Unternehmen zu machen und zum Thema Wissensmanagement, was dann auch natürlich in der Zeit 98, 99 so hochkam. Ich kann mich erinnern, damals das Paradebeispiel war eben der Leif Edvinson von Scania.
Scania-Navigator.
Genau, Nonaka Takeuchi kam damals auf in der Literatur und auch, sagen wir mal, die Bausteine des Wissensmanagements nach Probst. Mhm. Das waren also die Bestseller.
Und das war schon Bestandteil im Studium,
also hast du da kennengelernt. Genau, kennengelernt und dann eben hat mein Interesse geweckt und war für mich klar, okay, die Abschlussarbeit möchte ich so in der Richtung schreiben, wenn es geht, halt mit einem Unternehmen. Und habe das dann auch gemacht bei Daimler, damals noch nicht Daimler Chrysler, sondern noch Daimler Benz, aber das war eben gerade die Zeit des Mergers mit Chrysler und Thema hatte den Titel wissensexpansives Integrationsmanagement bei Mergers und Acquisitions.
Oho.
Also in einfachen Worten ging es darum, wie kann ich Wissensprozesse organisieren in einer Integrationsphase nach einem Merger. Das war so der Theorieteil, dann hat man sich eben der Wissensmanagement-Literatur bedient und der M&A-Literatur und dann ein Modell gebastelt, wie das aussehen könnte und bei Daimler dann eben verprobt in Form von Interviews. Das war so das Thema. Und das heißt, da hatte ich dann schon mal so Erfahrung, ja, akademischer und ein bisschen praktischer Art.
Das war dann um die Jahrtausendwende?
Genau, 2000 habe ich da mein Studium beendet. Und dann war für mich so die Frage, was mache ich jetzt damit? Und gab für mich so zwei Möglichkeiten, eben das Thema entweder Beratung oder das Thema Einstieg in ein großes Unternehmen, aber dann am liebsten auch mit so einem Trainee-Programm. Das war damals eben ganz en vogue. Ich habe selber keine Ausbildung gemacht und dachte mir, so als Eintritt ist es eine ganz gute Geschichte. Und habe dann eben da bei Audi begonnen, so im Umfeld HR. Und damals gab es eine große E-Business-Initiative, die auch so ein Wissensmanagement-Team hatte. Und da habe ich dann auch eine Station verbracht und wurde dann da auch so übernommen. Und habe dann da, sag mal, über Audi hinaus so die Wissensmanagement-Konzernwelt Volkswagen auch kennengelernt. Da gab es ja damals diese WWDeck-Initiative.
Mhm, bei Volkswagen.
Mit den ganzen Geschichten Wissensstaffette als prominentes Beispiel, auch Communities und so weiter.
Und wahrscheinlich auch zu den anderen Firmen. Ich glaube, Wimip ist damals auch gegründet worden, ne? So diese Industrie-Community.
Genau, da war auch damals Audi mit aktiv. Dann gab es diese vom Gilbert Probst, diese Geneva Knowledge Group, so ein Unternehmensnetzwerk, wo wir dann mit drin waren, wo auch, sagen wir mal, so andere Branchen drin waren, so Schweizer Banken zum Beispiel. Das war ganz spannend, ja.
Und auch das Buch, glaube ich, von Schildhauer kam in der Zeit raus, dieses Corporate Knowledge.
Genau, ja, da ist sogar auch noch was
ein Artikel von euch
drin, von uns, ne? Drin, genau, ja. Auch mitgewirkt. Das war so die Zeit. Und dann bin ich von da zu Siemens, was natürlich auch ein Knowledge Management-affines Unternehmen zumindest war. Gab es ja damals auch den Herrn Clemens als Chief Knowledge Officer. So die Zeit bei SBS Consulting in der Beratung. Und da war, sage ich mal, qua Amt das Thema Wissensmanagement wichtig. Also da gab es dann nach Projekten Debriefings, gab Lessons Learned. Da haben wir das dann nochmal machen müssen, in Anführungszeichen, aber im positiven Sinne. Und dann hat mich mein Weg eben hier zu Festo geführt. Und damals die Ausschreibung lautete, weiß ich noch, Global Community Manager. Das war die Stellenbeschreibung. Also da hat man jemand gesucht, weil man erkannt hat, okay, wir brauchen einen Ansatz für Communities. A und B, auch jemand, der das dann exekutiert, also sozusagen umsetzt.
Und das war dann in 2004 oder?
2006.
2006.
Genau. Gut, und von der Organisation her gab es damals ein Project Office Wissensmanagement. Also es war nicht institutionalisiert, aber es war letztlich mit 3-4 Leuten ausgestattet. Und ich habe dann eben da diesen Auftrag des Themas Communities angenommen. Wir haben es vom Branding her Knowledge Networks oder Wissensnetzwerke genannt. Und in Teilen mache ich das auch bis heute noch. Also das ist bei Festo ein bekannter Ansatz, wo man eben Experten miteinander vernetzt über die Nutzung von Technologien. Also Stand heute bei uns die Standard SharePoint, früher Lync, früher Office Communicator, jetzt Lync. Solche technologischen Themen, das war auch Teil der IT damals. Und darüber hinaus haben wir natürlich auch Workshop-Moderation, so interaktive Methoden im Rahmen eines Workshops, eben nicht 10 Experten aus 10 Ländern kommen zusammen und es finden 10 PowerPoint-Präsentationen im 30-Minuten-Takt statt, sondern eben auch Workshops-Designs, die eben hohe Interaktion, Bewegung, Kreativität ermöglichen. Also so den technologischen Teil, aber auch den non-technologischen Teil.
Das heißt praktisch, heute wird der Community-Management oft so mit sozialen Medien gleichgesetzt. Damals waren die wahrscheinlich noch kein so ein großes Thema, sondern es ging eher darum, Leute außerhalb von Abteilungs- oder Projektkontexten in bestimmten Wissensgebieten zusammenzubringen.
Also genau.
So wie Communities of Practice nach
Wenger. Richtig, ja. Richtig, ja, genau.
Und du hast gesagt Projekt Office, das heißt von der Organisationsform her war es ein innerhalb von Festo aufgehangenes Projekt mit einer Leitung in der IT?
Genau, in der Leitung in der IT, damals eben der Markus Junginger. Die haben 2004 mit so einem Projektportfolio begonnen. Und im Zuge der Weiterentwicklung eben so das Thema Communities für sich entdeckt und das dann extern gestafft, damals eben mit meiner Person.
Und was waren die anderen Themen?
Das andere Thema war Suche, ja, das Thema T-Rex, also eine Suchtechnologie damals mit SAP und noch, sagen wir mal, verschiedene, ich würde es mal so nennen, Konsolidierungsthemen verteilter technischer Plattformen. Also bei einem Thema, das gibt's auch heute noch, ist etabliert, so eine Produktdatenbank. Da gab's deren, ich sag mal, ich weiß nicht mehr genau, 5 verschiedene. Und die hat man eben, sag mal, im Sinne des Wissensmanagement auf eine gemeinsame Plattform gehievt. Das heißt, man musste halt mit den relevanten Stakeholdern eben einen gemeinsamen Nenner finden und dann auch eine gemeinsam akzeptierte Technologie, wo alle gesagt haben, okay, meine Anforderungen sind nach wie vor erfüllt und wir stellen das jetzt eben auf breitere Beine, solche Themen da auch noch.
Und das heißt, obwohl es in der IT aufgehangen war, trotzdem mit Community Management ja eigentlich ein Non-IT-Thema mit im Portfolio.
Genau, ein Non-IT-Thema im Portfolio und das hat dann auch zu den üblichen Irritationen in den Nicht-IT-Bereichen geführt, als dann da halt jemand mit dem Stempel versehen ankam und hat gesagt, ich moderiere jetzt mal hier euren Workshop, aber das war dann halt so. Ja. Also die Rolle muss man natürlich dann oft auch erklären, ja, worin die besteht, eben nicht nur zu gucken, dass irgendwie ein SharePoint aufgesetzt wird und eine Ordnerstruktur angelegt ist. Und was aber auch Teil der Rolle war, Leute eine Webkonferenz machen können, durchführen können, sondern eben den ganzen Prozess begleiten. Ja. Also von sogar auch inhaltlich zu schauen, was sind strategische Oberziele in einem bestimmten Geschäftsbereich und dann zu gucken, welchen Beitrag kann so eine virtuelle Community denn leisten, diese Ziele mit zu unterstützen. Ging mitunter auch ins Inhaltliche rein.
Hast du da, weil du sagst Siemens vorher, Siemens hatte ja diesen Ansatz soziotechnischer Systeme und auch diesen, wir haben es ihn genannt, Knowledge Strategy Process, also Ankopplung von Wissensmanagementmaßnahmen an Strategie. Hast du da profitiert davon?
Ja, auf jeden Fall. Also da habe ich klar viel gelernt, war da auch da in dieser KM-Community. Damals bei Siemens, wo auch so Leute wie der Frank Rexer da ganz aktiv waren. Das war natürlich eine gute Schule.
Ja, das ist heutzutage, glaube ich, immer noch ein großes Problem, wenn so Dinge in der IT aufgehangen sind. Denkt mal, Community ist gleich Raum im SharePoint und wundert sich, dass da nichts passiert am
Ende. Genau.
Okay, und dieses Projektoffice, wie lang, also ist das heute noch die Organisationsform oder
hat sich das gewandelt?
Das hat sich gewandelt, also das Thema Wissensmanagement ist dann, kann man sagen, 2008 von einem Projektoffice in einen Teil einer Abteilung überführt worden. Die Abteilung hieß damals Knowledge Management, beinhaltete neben dem Thema Wissensmanagement, Methoden und Prozesse ein zweites Team, Thema Collaboration, also es waren die IT-Kollegen, die eben den Office Communicator und Webkonferenz, Videokonferenzlösungen sowie SharePoint betreut haben, also rein technisch. Und dann ein drittes Thema, das ging so in Richtung Business Intelligence, also das war die Bandbreite dieser Abteilung Knowledge Management und ich war dann eben Teil dieses Teams Methoden und Prozesse, wo es, wie der Name schon sagt, jetzt um die Anwendung von Technologie, aber auch die Anwendung von nicht-technologischen Wissensmanagement-Methoden ging.
Und kam da was dazu dann auch? Also habt ihr dann methodisch sozusagen mal ein Suchfeld gehabt und Dinge neu dazugenommen?
Ja, also was im Wesentlichen Kapazitäten verbraucht hat, aber mit gutem Ergebnis, kann ich glaube ich sagen, war das Thema neues Intranet. Also wir hatten zum Zeitpunkt 2007 eben verschiedene Intranets, also in Tochtergesellschaften und auch hier im Headquarter, je nach Sicht der Organisation. Und das Ziel war damals eben ein globales Intranet für Festo zu konzeptionieren und dann auch entsprechend in Abstimmung mit den IT-Kollegen zu entwickeln und dann auch auszurollen. Ja. Und das machen wir auch bis heute noch.
Das heißt, wenn du sagst, in Abstimmung mit IT-Kollegen, die Abteilung war dann nicht mehr bei IT aufgehangen?
Doch, Entschuldigung, die war schon noch bei IT aufgehangen, aber mit sagen wir mal, anderen IT-Kollegen, die sich um das Thema Portaltechnologie gekümmert haben.
Ja. Also wir haben die inhaltlichen und die technischen.
Genau.
Okay. Was würdest du sagen, welche Rolle? Weil man hört ja oft, gibt ja noch so von der Jahrtausendwende dieses Schlagwort der Wissensdatenbank bei den Techniken des Intranet. Was würdest du sagen, welche Rolle spielt das Intranet im Kontext von Wissensmanagement? Wahrscheinlich nicht. Wissensmanagement ist gleich Intranet, wie man mit den Communities schon gehört haben. Wo siehst du da die Hauptbenefits von so einem Intranet?
Ich denke, das Intranet leistet es, Grundinformationen des Unternehmens Mitarbeitern zur Verfügung zu stellen. Quasi die Basics auch so, wenn man das mit einer Tageszeitung vergleichen kann, regelmäßige Informationen über, was geht im Unternehmen vor sich und das eben möglichst auf Basis eines globalen Redaktionsprozesses. Also dass jetzt nicht nur hier News aus Esslingen kommen, sondern dass man als Mitarbeiter spürt, okay, Festo findet in Indonesien statt, in Brasilien, in Nordeuropa. Und das hat schon auch meines Erachtens was direkt mit Wissensmanagement zu tun. Eher halt, sagen wir mal, so auf dem Informationslevel. Und man kann dann solche Intranet-Seiten natürlich auch kollaborativ fortführen, indem man eben unten den Autor hinschreibt, indem man technologisch beispielsweise, das haben wir noch nicht, aber das wäre auch nochmal ein guter nächster Schritt, die Präsenzanzeige dieses Autors dann mit drin hat, dass ich sagen kann, super Artikel, aber ich habe noch drei Fragen, sehe, da steht im Link auf grün und dann schreibe ich dem eine Chat-Message und kann sofort interagieren. Das heißt wirklich so eine Basis-Grundfunktion, auf deren Grundlage ich dann viele Möglichkeiten habe und jetzt neuerdings eben auch Social Features dort zu integrieren, ja, Like and Add and Share, solche Themen, die natürlich sich jetzt einfach anhören, aber natürlich auch wiederum technologisch eine Herausforderung sind, je nach Infrastruktur, die man eben hat und die ist bei uns halt nun mal etwas heterogen.
Das heißt, ihr habt praktisch 2007 die Verantwortung für das globale Intranet, wahrscheinlich mehrsprachig, auch bekommen. Ja. Haben wir vorhin gar nicht erwähnt. Global heißt bei euch, wie viele Leute seid ihr aktuell? Wie viele Standorte sind zu bedienen oder wie viele Regionen? Also wir sind, ich sag mal, ungefähr zwischen 16.000 und 17.000 Mitarbeitern und haben Local Entities, verschiedene zwischen 70 und 80, aber jetzt mal vertriebsseitig über 60 Tochtergesellschaften. Mhm. Und von den, sagen wir mal, aufgerundet 17.000 Mitarbeitern arbeiten 7.000 in Deutschland und 10.000 eben nicht in Deutschland. Und da ist natürlich schon wichtig, dass man den größeren Teil der Welt, der nämlich außerhalb von Deutschland liegt, auch mit Corporate-Informationen versorgt.
Und habt ihr da Erfahrungen gemacht? Man spricht ja oft so vom interkulturellen Wissenstransfer. Wie da vielleicht die Ausgangslagen oder Mentalitäten in den einzelnen Ländern anders sind? Also würdest du sagen, ich kann im Wissensmanagement so ein One-Size-Fits-All global für alle machen oder muss ich da eher differenzieren und habe lokal vielleicht andere Gegebenheiten?
Ja, also man muss sicherlich differenzieren. Ich würde jetzt gar nicht mal an einem konkreten Intranet-Beispiel festmachen wollen, sondern mich davon vielleicht ein bisschen lösen. Wenn man einfach mal so kulturelle Unterschiede sich anschaut, dann stellt man fest, dass man jetzt beispielsweise in Korea, um jetzt mal einen Extremfall zu nennen, wo halt einfach Hierarchie eine sehr große Bedeutung hat, wo Seniorität eine sehr große Bedeutung hat, jetzt wahrscheinlich so mit einem Reverse Mentoring, ja, der Junge gibt dem Alten Ratschläge, jetzt nicht so wahnsinnig weit kommen würde. Das wäre eher eine harte Nuss. Sowas gilt es dann schon durchaus auch zu beachten. Wenngleich natürlich Kultur immer verschiedene Dimensionen hat, also Landeskultur und dann aber auch sicherlich auch nochmal die spezielle Kultur einer Tochtergesellschaft, die natürlich in vielen Fällen, das ist bei uns zumindest so, durch die geringe Fluktuation auch durch den Geschäftsführer geprägt ist. Also das heißt, wenn da jemand 15 Jahre in der Verantwortung ist und pflegt eben einen gewissen Stil, dann ist es nochmal wesentlich kulturprägend. Das heißt, da kommt dann eine Landeskultur zu einer Corporate-Kultur einer Tochtergesellschaft. Ja. Das heißt, das kann man gar nicht immer so sagen, dass man sagt, in Korea ist es immer so oder in Brasilien ist es immer so, in Skandinavien sind alle liberal, sondern das muss man sich dann wirklich nochmal genau anschauen.
Die Sprachbarriere, habt ihr da Erfahrungen gesammelt?
Ja, das ist schon ein großes Thema. Also wenn ich mal heute so auf unser Intranet schaue, dann ist halt mit steigender Anzahl der Kollegen in Asien Deutsch und Englisch, also Deutsch weniger, aber Englisch natürlich eine gute Geschichte. Aber der Ruf nach der Lokalsprache, insbesondere in China, ist natürlich schon auch laut. Ja. Und das ist natürlich ein Riesenaufwand, wo man auch selbst mit Technologien, ja, mit irgendwelchen Übersetzungsmaschinen,
Google Translate und Co.,
durchaus auch Missverständnisse hervorrufen kann, wenn man sich darauf jetzt rein verlässt,
ja. Aber es glaube ich auch, also ich habe irgendwann mal gesprochen mit jemandem von Wikipedia, die auch gesagt haben, so diese Teilnahme an der Wikipedia in der Muttersprache ist ganz wichtig, um die ersten Barrieren abzubauen, ja. Mhm.
Also was wir hier neulich mal präsentiert haben, das ist ganz gut, da gibt's in Lync auch so eine Funktion, nennt sich Lync Translator. Und das ist echt klasse, also da kann man Chat über den Bing Translator oder die Bing Übersetzung übersetzen lassen. Das heißt, angenommen ich sitze jetzt hier, öffne ein Chatfenster mit einem Kollegen in China, der das Englische nicht mächtig ist und ich bin das Chinesische nicht mächtig, dann kann ich da durchaus, also jetzt nicht ganz spezifisch technische Themen, aber so Fragen wie, kannst du mir bitte die Zeichnung schicken? Dann übersetzt, übertragen, ja, transferieren. Und der kann dann zum Beispiel antworten, also auf dem Niveau funktioniert es gut. Nein, ich brauche noch 3 Tage. Er schreibt in Chinesisch auf Deutsch zurück. Also das haben wir durchaus auch schon im Einsatz und gemeinsam mit den Kollegen von der IT, das ist mal so eine erste Annäherung, ja, dass man auch da die Sprachbarriere bearbeitet, ohne jetzt zu sagen, man bietet alles in allen Sprachen an. Das geht natürlich auch
nicht. Gerade bei den statischen Inhalten, wo man ja wahrscheinlich eine maschinelle Übersetzung von der Qualität nicht akzeptieren würde, kann ich mir vorstellen.
Genau.
Was jetzt in so einem Chat wahrscheinlich anders wahrgenommen wird.
Ne? Absolut, klar.
Ja, Intranet 2.7, gab es dann weiteren wichtigen Meilenstein, also so von organisatorisch oder methodisch?
Ja, also wenn man die Geschichte des Wissensmanagements bei Festo betrachtet, dann kann man sicherlich auch noch nennen, dass so 2007, 2008, dann auch noch mit Wirkung in 2009 hinein, es eine Initiative jetzt nicht aus unserem Bereich gab, so zum Thema Web 2.0, die so ins Unternehmen hineingeschwappt ist, die uns auch beschäftigt hat, vor allem sagen wir mal, auf der definitorischen Grundlage, ja, was kann Web 2.0, was macht Wissensmanagement und wie kommt man sich da am besten nicht in die Quere. Sagen wir, diese Initiative, die hat meines Erachtens vielleicht einen Tick zu früh stattgefunden, weil auch so die technologische Integration nicht so war, wie man das heute einfach erwarten würde und auch vielleicht damals nicht erwartet hat. Also es war eine Standalone-Lösung. Und wenn heute die Leute eben sagen, ja, ich brauche hier so seamless Access zu Informationen und zu Tools und ich möchte da gar nicht groß spüren, geschweige denn mich nur irgendwo anders anmelden müssen, dann war das damals sicherlich auch ein Learning, das man da draus gezogen hat. Ja.
Und du hast ja, wenn du sagst, Jahrtausendwende, sagen wir mal den ersten IT-Tool-Hype im Wissensmanagement miterlebt mit Portalen und Content-Management-System, Dokument-Management-System. Jetzt würde ich sagen, Enterprise 2.0 hat ja schon toolmäßig, also wie es Wissensmanagement unterstützen kann, eine andere Qualität. Aber würdest du sagen, es ist sozusagen nach wie vor Tool und man braucht trotzdem diesen methodischen Teil. Also diese Unkenrufe, Enterprise 2.0, Social Business würde Wissensmanagement ablösen. Würdest du das unterschreiben oder wie würdest du die Begriffe einsortieren?
Also ich glaube schon, dass so auf der Methodenseite, und das ist unsere Erfahrung aus langen Jahren, eine gewisse Substanz absolut notwendig ist. Also gerade beim Thema Communities, da tut's nicht oder es reicht nicht aus, wenn ich jetzt einfach nur sage, hier habt ihr jetzt irgendwie einen Jammer und einen Jive, jetzt macht mal was. Zumindest jetzt auch, was unsere Branche anbetrifft, wo die Leute halt jetzt nicht die Kernkompetenz haben, Web 2.0 zu machen oder Social Media, sondern aus ihrer Job Description einfach konstruieren beispielsweise, ja, oder einen Markt bearbeiten. Das heißt, das muss man den Kollegen auch eher mal näher bringen. Da helfen dann Methoden des Wissensmanagements durchaus, ja. Beide Themen gemein haben aus meiner Sicht, also sowohl dieses Thema Enterprise 2.0 als auch Wissensmanagement, dass die kulturelle Seite nach wie vor unterschätzt wird. Wenn ich Führung als eine Variante, als auch können, sollen, dürfen, ja, so als diesen Dreiklang betrachte, dann geht schon mal los beim Thema sollen, ja, also dass man wirklich sagt, hier, das ist ein Tool, welches unseren Prozess unterstützt und das ist nicht Freiwilligkeit, sondern es wird erwartet, ja, dass man den Prozess dann auch dementsprechend beschreibt. Und beim Thema Können, da geht es auch um das Thema Qualifizierung. Da muss man meines Erachtens auch im Blick haben, dass man einfach eine Workforce hat, die divers ist. Also dann habe ich 17-Jährige, denen muss ich das gar nicht erklären und ich habe 67-Jährige, die haben das halt jahrzehntelang anders gemacht. Da ist dann halt eine Veränderung in der Arbeitsweise natürlich nicht so leicht zu vollziehen. Und beim Dürfen, das ist auch eben ein Thema, dass ich auch gewisse Freiräume lasse. Und ich glaube, da hat Enterprise 2.0 so gegenüber dem Wissensmanagement, wenn ich so vergleichen müsste, einen gewissen Vorteil, dass es da schon auch so Ideen und so eine holistische Sicht gibt. Und beim Wissensmanagement, also zumindest so wie ich es kennengelernt habe, jetzt ist keine ausgewiesene Wissensmanagement-Methode gibt, die genau diesen Aspekt beleuchtet, ja, so Knowledge Culture, und dann kann ich gucken, was mache ich, wenn ich Knowledge Culture brauche und wende dann Methode A, B, C an, sondern das wird irgendwie immer vorausgesetzt, ist aber halt leider nicht der Fall. Und ist auch in Kulturen unterschiedlich. Also ich nehme das Beispiel Fehlerkultur, was ja schon auch mit dem Thema Wissensmanagement zu tun hat, weil aus Fehlern kann ich lernen und Wissen schöpfen. Aus einem anderen Podcast, den du ja mit Ulrich Schmidt machst, habe ich mir so gemerkt, eine Studie hat hervorgebracht, dass wir in Deutschland da im Vergleich zu anderen Nationen kulturell also ganz hinten sind, was so das Thema die Bereitschaft, Fehler auch zu entdecken, darüber zu sprechen und produktiv daraus dann auch zu lernen anbetrifft. Und das ist schon natürlich auch ein Hindernis für Wissensmanagement. Wir haben es ja auch bei uns im Portfolio, so eine Methode Lessons Learned. Da stellen wir immer wieder fest, ja, die, wenn man die durchführt, die bringt so viel Benefit und ganz tolle Erkenntnisse hervor für den Teilnehmer, für die Gruppe, auch fürs dann Management drüber. Aber das braucht wirklich eine Weile, bis die Leute sich da so von ihrem Grundbefinden lösen und sagen, ja, also wenn wir uns tief in die Augen schauen, müssen wir schon sagen, also das und das, das ist echt mal gar nicht gut gelaufen. Jetzt lass uns mal drüber sprechen, warum nicht, ohne jetzt aber jemand da persönlich gleich einen Pranger zu stellen.
Ja. Weil du Nonaka vorhin erwähnt hast, so frühes 21. Jahrhundert ein Buch Nonaka und von Krog, glaube ich, zusammen, der Schweizer Managementprofessor, wo es explizit ein Kapitel auch zu Knowledge Culture gibt, Kulturauditierungsverfahren und solche Dinge. Nur habe ich den Eindruck, dass das letztendlich, und das hat glaube ich, bisschen gibt es eine Parallele zu Enterprise 2.0. Da wird auch immer gesagt, was sind die wichtigen Erfolgsfaktoren? Und dann hört man Kultur, Kultur, Kultur und Führung, Führung, Führung. Und sobald dann die Case-Präsentationen losgehen, hört man Tool 1, 2, 3 und Funktion 1, 2, 3. Also ich glaube, es ist einfach sehr schwierig, also eine Organisation dazu zu bringen, explizit an Kultur zu arbeiten. Mhm. Und weil das sowas Ungreifbares ist.
Genau.
Was man zwar spürt, jeder weiß irgendwie, ob Leute offen sind, wie man über Fehler reden kann, ob man sich eher die Finger verbrennt, wenn man über Fehler redet, aber es ist im Gegensatz jetzt zu, ich kaufe eine Datenbank ein und führe die ein, glaube ich, sehr schwierig, damit umzugehen.
Richtig.
Und ihr seid ja, glaube ich, dann auch irgendwann mal in Richtung der HR, wenn ich mich richtig erinnere, umgezogen und hatte dort dann ja mit Kultur auch mal direkt zu tun. Habt ihr einen No-Tech-Vortrag, glaube ich, gehabt dazu?
Genau, also das war erst 2011. Ich würde vielleicht noch mal, das war für das Wissensmanagement auch nochmal eine interessante Zeitperspektive, nämlich die Krise. Also wenn ich sage die Krise, dann meine ich die so im vierten Quartal 2008 dann aufgezogen ist und 2009 im Wesentlichen gewirkt hat, bis in 2010 rein. Und da ist natürlich dann auch so eine Funktion wie Wissensmanagement per se erstmal unter Druck, ja, weil zum Beispiel es finden keine Reisen mehr statt zu Community-Meetings. Aber wir haben, glaube ich, es geschafft, aus der Not eine Tugend zu machen. Also das Intranet-Projekt zum Beispiel wurde auch ein halbes Jahr ausgesetzt, ja, Budget-Freeze. Aber wir haben, glaube ich, aus der Not eine Tugend gemacht und haben gesagt, also die dem Wissensmanagement zuzuordnenden Teilaspekte, ja, die helfen, die Zusammenarbeit in der Krise dennoch zu gestalten oder sogar noch besser zu machen, darauf haben wir uns fokussiert. Also ich gebe mal ein Beispiel. Eine Community bei uns, wie ich es vorhin gesagt habe, in ganz einfacher Beschreibung besteht aus Face-to-Face-Meetings, Online-Konferenzen und einer gemeinsamen Plattform. So, die gemeinsamen Face-to-Face-Meetings konnten nicht mehr stattfinden. Das heißt, ich muss die Themen Plattform als Stütze und das Thema Online-Meeting stärker strapazieren. Und wir haben dann eine Kampagne draus gemacht, dass wir gesagt haben, okay, wir bringen jetzt das Thema Online-Meetings, damals technologisch noch rückständiger, als es natürlich heute ist und auch schwieriger von der Usability entsprechend. Wir bringen das in die Organisation volle Power, ja, und helfen im Prinzip der Organisation. Das Thema Face-to-Face geht nicht zu kompensieren. Mhm. Wir haben es sogar teilweise überkompensiert.
Aus der Not eine Tugend gemacht.
Absolut, ja. Also da gab es, ohne jetzt die Zahlen noch genau zu erinnern, und ich möchte sie auch nicht nennen, aber es gab halt, sag ich mal, einen Betrag X an Reisebudget, was verwendet wurde in 2007, 2008 vor der Krise, und der war dann halt mal auf ein Drittel runtergekürzt. Mhm. Und wir konnten aber dennoch ja den Interaktionsgrad, den die Organisation braucht, größtenteils dann auch durch massive Awareness, was wir gemacht haben, und massives Training für Web- und Videokonferenzen in die Organisation den Interaktionsgrad dennoch hochhalten, ja.
Das ist, glaube ich, ein schönes Beispiel dafür, dass es sehr sinnvoll ist, wirklich an den konkreten Zielen oder Problemen, die eine Organisation aktuell hat, auch seine eigenen Maßnahmen auszurichten.
Absolut. Wir haben teilweise auch noch so eine Vertriebsoffensive mit unterstützt, dass wir gesagt haben, okay, wenn es jetzt darum geht, nochmal Kunden anders zu überzeugen, auch in Phasen, wo die Budgets stark reduziert sind auf Kundenseite, wie können wir diejenigen, die Ideen haben zu dem Thema, denn miteinander in Kontakt bringen? Und da kann dann halt eben wieder dieses Mittel, okay, lass uns mal so eine Online-Brainstorming-Session machen, wie wir in einem bestimmten Kundensegment oder Industriesegment Kunden überzeugen können, dass, wenn sie jetzt investieren, trotz Krise, sie eben einen guten Benefit daraus zielen können. Also so auch wirklich so ein bisschen, ich würde das Wort jetzt nicht überstrapazieren, aber so ein bisschen Krisenmanagement halt auch vernetzt durch Wissensmanagement.
Krisenmanagement vernetzt durch Wissensmanagement, erklär das mal.
Ja, also wenn ich sage, ich möchte jetzt zur Ideenfindung, wie man Herausforderungen aufgrund von
Die Leute vernetzt, um kreative absolut. Lösungen jetzt, ja, für schon. Diese Krisensituation.
Ja, weil klar, jetzt mal bezogen, das war ja ein globales Phänomen. Und da hat sich sicherlich jeder Gedanken gemacht, ja, wie man jetzt mit den Umständen umgehen kann. Aber Wissensmanagement kann auch natürlich hier helfen, relativ aufwandsarm, die besten Ideen nochmal zusammenzubringen und daraus noch bessere Ideen zu machen.
Stichwort organisationales Lernen. Also würdest du sagen, also man sagt ja oft, der Mensch lernt dann, wenn er irgendwie große Not hat, dann ist Veränderungsbereitschaft da. Kann man sagen, dass ihr als Organisation gelernt habt, dass ich, wenn ich Leute global vernetze, ich besser Probleme lösen kann und man das jetzt auch in eine Zeit nach der Krise mit rüber transportieren kann?
Ja, ich würde schon sagen, das hatte also so das Thema virtuelle Kommunikation nochmal auf ein anderes Level gebracht, also aus der Not heraus. Und technologisch war es dann eben von Vorteil, also ohne jetzt da Werbung für irgendwelche Produkte zu machen, Also wir hatten begonnen mit WebEx, das ist heute Cisco, und dann NetViewer, ein Unternehmen mit einem Produkt, was es heute gar nicht mehr gibt. Und dann so 2010 kam dann eben Microsoft mit Office Communicator ums Eck, was von der Usability im Vergleich zu den anderen echt super war, ja.
Das ist das frühere NetMeeting gewesen, glaube ich, von Microsoft,
oder? Genau, richtig. Im Consumer-Bereich. Richtig. Und dadurch, dass eben die Leute die Berührungsängste oder viele ja auch Schlüsselfunktionen in der Krise durch die stärkere Nutzung von solchen Tools schon abgelegt haben, war natürlich auch so ein Switch einfacher möglich und grundsätzlich zu sagen, so, das mache ich ja, das hilft mir, meinen Job besser zu machen, weil ich da einfach nicht nur hier am Standort schnell kommunizieren kann, sondern global, würde ich schon sagen, ja. Also hat auch ein Thema Videoconferencing einen deutlichen Schub gegeben. Wir haben das auch alles gemessen. Da konnte man wirklich sehen, wie so die Auslastung Faktor 3 nach oben ging. Auch bei den Webkonferenzen ging es teilweise Faktor 5, Faktor 6 nach oben.
Du hast vorhin bei den Bestandteilen der Community als erstes Face-to-Face genannt. Mhm. Man hat so den Eindruck, wenn man mal so Community-Manager-Schulungen sich anschaut, dass die sehr online-lastig sind. Also, dass da sehr schnell eben über Online-Foren, Online-Communities gesprochen wird. Sagen wir mal die Zeiten, wo Etienne Wenger über Communities of Practice nachgedacht haben. Er kommt ja eher aus diesem Eck, wirklich Leute, die sich physisch treffen. Wie wichtig schätzt du diese physische Komponente ein in Communities? Und gibst du Communities, die rein online starten, auch eine Chance? Oder würdest du sagen, auch jetzt für euch in der Krise war es wichtig, diese Erfahrungen vorher zu haben, die Communities, das Vertrauen, die Vernetzung innerhalb der Communities vorher schon aufgebaut zu haben, um dann in so einen Online-Only-Modus zu schalten?
Also ich glaube, der Best Case ist nach wie vor einfach einen physischen Kickoff zu haben. Weil es handelt sich halt immer noch und auch in Zukunft um Menschen. Es sind soziale Wesen und die definieren sich auch über den sozialen Kontakt. Um nochmal in dem Fall unsere Rolle anhand eines Beispiels darzulegen, kann man sagen, stell dir vor, du nimmst 10 Experten aus unterschiedlichen Regionen und Ländern, die sollen zu einem neuen Geschäftsfeldthema zusammenkommen und 2 Tage sich kennenlernen, die Strategie verstehen, ihre Rolle, die sie zukünftig haben, in ihrem lokalen Markt und gemeinsam definieren, wie wollen wir uns denn jetzt unterstützen, zusammenarbeiten und welche sind denn unsere gemeinsamen Themen. Und dann ist es die Aufgabe von uns, dem Wissensmanagement, die 2 Tage so zu gestalten, dass das Bestmögliche und auch das reichhaltigste Ergebnis dabei rauskommt. Und dazu gehört beispielsweise, dass man sagt, man fängt am Tag 0 an, ja, am Abend mit einem Welcome-Dinner, macht da schon so ein bisschen Socializing, aber ungesteuert, also nichts jetzt irgendwie mit irgendwelchen Übungen. Holt vielleicht, das haben wir in vielen Fällen auch schon gemacht, einen External Speaker dazu. Also geben wir ein Beispiel hier, Automobilindustrie, haben wir immer abends dann jemand da gehabt von einem Automobilunternehmen. Da sind wir hier in der Region Stuttgart sehr gut ausgestattet, der dann eben zu Porsche gesprochen hat oder zu Daimler. Also so eine Einstimmung dann auch ins Thema kam immer gut an. Also so ein Fachvortrag gepaart dann mit einem Essen. Und die 2 Tage selber dann, dass man eben geschaut hat über Übungsformen, wie ich gesagt habe, die interaktiv sind, die auch dann Moderation benötigen, wo dann jemand, der das Thema fachlich im Headquarter verantwortet, natürlich in einer Doppelrolle vielleicht auch überfordert ist. Also will heißen, methodisch zu moderieren und fachlich auch zu führen. Das gelingt nicht vielen, ist aber auch nicht schlimm. Es ist besser, wenn sich jemand fachlich dann auf die Diskussion konzentrieren kann, auf die fachliche Führung dieser Gruppe und methodisch dann eben jemand zur Seite stehen hat. Und das waren dann oftmals wir, indem wir also bis heute in vielerlei Anwendungsfällen und Gruppen beispielsweise mit Marktplätzen gearbeitet haben. Also da gibt es 10 Leute, die präsentieren und in Kleingruppen gehen die Leute dann an Stationen. In der kleinen Gruppe, das hat auch was Kulturelles, äußert sich jemand aus Asien oder aus Südamerika, der das Englischen vielleicht, aber auch deutsche Kollegen nicht so mächtig sind, eher gerne, als wenn er in einem Plenum von 40 Leuten hockt. Also da kriegt man einfach mehr raus, mehr Dialog, mehr Interaktionsgrad, bringt die Leute auch besser in Verbindung. Das hat auch physiologische Aspekte, wenn ich halt 6 Stunden auf meinem Stuhl sitze und Jetlag habe, dann werde ich noch müder, wenn ich halt rumlaufen muss, dann ist es zwar anstrengender, aber ich bin natürlich viel aktiver. Und solches gestalten wir dann eben über 2 Tage. Und ein wesentliches Element ist dann auch eben das nicht am Ende wie das Homberger Schießen enden zu lassen, sondern mit einem Plan aus dem Raum zu gehen, wie geht's weiter, wer zu welchen Themen. Also wirklich im Extremfall für die nächsten 12 Monate Datengesetz, 2 Stunden Webkonferenz, die Tage schon definiert, das nächste Meeting schon definiert. Da sind wir sozusagen diejenigen, die dafür Sorge tragen, dass die Story das nächste Kapitel schon vordenkt.
Das heißt, ihr habt so eine Art Geburtshelferrolle, könnte man sagen, indem ihr den Startprozess der Community moderiert und ihr eigentlich helft, ein Ziel zu finden und so die nächsten Schritte zur Erreichung dieses Ziels
richtig
festzulegen. Und Ziel jetzt in Abgrenzung zu einem Projekt oder einer Abteilung, wo ein Ziel oftmals hervorgegeben ist, sozusagen aus der Community heraus selber zu entwickeln.
Also das ist oftmals eine Mischung aus Bottom-up und Top-down, ja. Ja, absolut, richtig. Dann aber auch so Elemente einfließen zu lassen, die halt zwischen den Zeilen wichtig sind. Auch mal meine Stunde im Rahmen dieser 2 Tage zum Thema interkulturelle Unterschiede mal eine Übung zu machen, was dann auch das Fachliche mal wieder auflockert, wo die Leute dann Spaß haben. Also letztes Jahr zum Beispiel als Beispiel haben wir auch so das Abendevent halt nicht so einfach, wir essen jetzt einen Zwiebelrostbraten und trinken Bier, das ist auch nett, aber was wir da mal gemacht haben, sind nach Stuttgart in die Kochschule und haben dann mit einer internationalen Gruppe gekocht. Da gab es dann, jetzt muss ich nochmal überlegen, eine asiatische Vorspeise, aber alle haben mitgeholfen, die eben zuzubereiten. Dann gab es den Zwiebelrostbraten als Hauptspeise und dann gab es noch ein indisches Reisgericht zum Nachtisch.
Diversity im Menü sozusagen.
Diversity im Menü und das ist natürlich toll, ja. Das ist eine tolle Teambuilding-Aktivität. Die Leute reden über das, was sie machen, lernen viel mit, das ist bereichernd und sowas dann auch mit anzuregen und zu gestalten, das gehört auch dazu. Dass die 2 Tage wirklich, wenn man da drauf schaut, erkennt, okay, das hat ein Profil, das hat ein tolles Ergebnis und die Leute gehen dann glücklich und zufrieden nach Hause.
Und das ist auch von der Wahrnehmung, glaube ich, der Teilnehmer was ganz anderes, als einen Link zu verschicken und zu sagen, hier ist euer SharePoint-Raum.
Ja.
Und die Communities, die gestartet sind, kommen da die oder sind die Leute eher auf euch zugekommen? Oder war es eher so, dass man gesagt hat, zu dem Thema fehlt uns eigentlich eine Community, wir müssten eine gründen und man dann Leute gesucht hat?
Auch hier beides. Auch hier beides, genau. Also aus der Strategie abgeleitet haben wir geguckt, okay, wo macht Sinn, wo bieten wir uns an? Teilweise wurden wir aber auch nachgefragt. Das mischt sich immer.
Und so, wenn du sagst 12-Monats-Plan, innerhalb der 12 Monate habt ihr dann auch unterstützt? Also so als Interims-Community-Manager oder Rent-a-Community-Manager?
Genau, also teilweise wirklich, man sitzt dann nebeneinander mit dem fachlich Verantwortlichen und moderiert die erste, die zweite, die dritte Webkonferenz dann vielleicht noch mit. Und im Idealfall, und das ist in vielen Fällen glücklicherweise so, muss man das dann nicht mehr machen. Da läuft dann der Prozess und ist dann vielleicht nur noch bei dem Face-to-Face dabei oder in manchen Fällen, also je nach Reife, Komplexität des Themas, auch beteiligten Personen, dann auch gar nicht mehr. Ja, dann macht man so eine Supervision einmal im Jahr, spricht durch, braucht die Unterstützung, ja, nein. Wenn man feststellt, das läuft zu wenig oder es geht unter, dann muss man eben wieder stimulieren, aber das Ziel ist eigentlich schon, sich dann auch zurückzuziehen.
So, auch sonst ressourcenmäßig, wenn es mehr Communities werden, gar nicht zu leisten.
Richtig.
Ja. Mit wie vielen Leuten habt ihr da Support liefern können?
Also das ist unterschiedlich, aber sagen wir so, in Summe machen das bei uns 2-3 Leute. Also in wechselnden Settings und je nach Intensität, das kommt auch stark aufs Thema drauf.
Ihr hattet irgendwie irgendwas über 20 Communities, glaube ich, zu dem Zeitpunkt.
Genau.
Großordnung, ja. Okay. Und das war auch noch IT-Kontext, also von eurer organisatorischen Verankerung aus.
Genau, das war noch IT-Kontext und dann begab es sich, da spielen natürlich so in der Stakeholder-Landschaft auch die Verhältnisse oder die politischen Verhältnisse dann im Vorstand eine Rolle, dass wir das Vorstandsressort HR und IT aus einer Hand bei Festo bekommen haben und zeitgleich damals der Verantwortliche, der Markus Junginger, sich längere Zeit in die USA verabschiedet hat. Und dann die Frage war, okay, was machen wir jetzt mit dem Wissensmanagement? Und wir haben schon erkannt, dass wir, sagen wir mal, so technologisch, gerade auch die beschriebenen Themen und mit den Communities da gut unterwegs sind, dass es aber noch viele Möglichkeiten gibt, die eher so im nicht-technologischen Bereich liegen. Um mal ein Beispiel zu nennen, so Lessons Learned oder auch so der Blick in Richtung Demografie-Management. Mhm. Und dann wurde eben die Entscheidung getroffen, dass ab 2011 das Team-Wissensmanagement als Teil einer Abteilung in der IT, als Abteilung und Stabsstelle an den IT- und HR-Vorstand berichtet.
Das ist so, IT und HR ist eine in einer Person dann zusammen.
Genau, das war 2011 in einer Person.
Ja.
Also 2 Vorstandsbereiche geführt durch eine Person. Und das ist natürlich eine gute Konstellation, weil nicht nur bei uns teilweise in der Vergangenheit, sondern auch in vielen anderen Unternehmen so die Diskussion um die Vorherrschaft für das Thema nicht notwendig ist, ja, wenn es aus einer Hand geführt wird.
Wenn man jetzt von Gestaltung soziotechnischer Systeme ausgeht, eigentlich beide Teilsysteme in einer Vorstandsverantwortung.
Genau.
Und hat sich da inhaltlich was geändert oder was, also in eurer Arbeit und dem, was ihr gemacht habt, oder war das eher eine rein organisatorische Umhängung?
Nee, das hat sich inhaltlich schon geändert in der Form, dass wir, als wir Teil der IT waren, auch für kollaborative Produkte teilweise noch verantwortlich waren. Also wir waren als Team Methoden und Prozesse verantwortlich für die Videokonferenz, Infrastruktur und Software und Weiterentwicklung für die Webkonferenz, Thematik. Das heißt, so diesen IT-Betreuungsteil, den haben wir dann entsprechend hinter uns gelassen und hatten dann Kapazitäten, auch neue, eher ja. HR, auf den Menschen bezogene Instrumente und Methoden zu entwickeln, wie zum Beispiel, was wir heute machen mit dem Thema Lessons Learned. Oder wir haben so ein bisschen kleines, aber wie ich finde, feines Element, nennt sich Mittagwissen, also nichts anderes als eine SharePoint-Seite. Und man kann sich da in Anführungszeichen paaren. Der Link zu HR wird an dem Beispiel aber schön deutlich, dass wir eben in der Integrationsphase, im Onboarding neuer Mitarbeiter, eben die Vermittlung dieses Tools und der Chancen integriert haben. Also es kriegt jeder neue Mitarbeiter quasi mit in der Mappe ja. zu Beginn und wird natürlich gewertschätzt für neue Mitarbeiter, deren Ziel natürlich auch ist, so schnell wie möglich die Organisation kennenzulernen, die Leute kennenzulernen, sich schnell zu vernetzen. Und das ist eigentlich ein schönes Tool. Ich kann dann da reingehen, kann gucken, okay, ich bin jetzt zwar im Finance-Bereich, wollte aber mal was zum Thema Produktmanagement hören, weil ich da vielleicht so irgendein Controlling-Projekt in Zukunft habe. Ich möchte mich aber jetzt da nicht in Meetings immer melden und Fragen stellen, sondern mal so über informelle Art gehen. Und dann ist es ein super Tool. Das heißt, da ist ein Instrument des Wissensmanagements Teil des HR-Prozesses, in dem Fall eben Onboarding geworden.
Mittagswissen ist Teil des Onboarding-Prozesses. Und Leute werden informiert über die Materialien.
Genau, aber nicht, es ist nicht nur Teil des Onboarding-Prozesses, sondern darüber generell. Hinaus, ja.
ja.
Kann es jeder machen, jeder nutzen. Muss aber nicht.
Und ihr habt dieses Kulturthema, glaube ich, dann als ein...
Genau.
Genau. Ich hatte zwei so Felder. Eines, was so eher aus dem Wissensmanagement-Bereich ja. kam und eins, was aus dem klassischerweise eher HR-Bereich kam.
Genau. Das Kulturthema, welches sich bei uns Werte nennt, also kam auch dann Ende 2011 bei uns auf die Agenda. Vorgeschichte ist, dass Festo sich eine neue Mission und eine neue Vision gegeben hat im Jahr 2010 und 2011. Und um diesen Dreiklang komplett zu machen, man gesagt hat, das Unternehmen muss dementsprechend neue Vision, neue Mission, auch das Werteset nochmal überprüfen. Liegen wir denn da noch richtig? Und diesen Auftrag haben wir dann auch für das Wissensmanagement bekommen. Also ein Unternehmenskulturthema haben wir vorhin schon besprochen, wo das Wissensmanagement bisher jetzt nicht immer so stark am Ball war. Das war für uns dann auch wirklich bereichernd und haben da bis heute eben die Projektleitung inne. Wir unterscheiden hier zwei Phasen. In der ersten Phase ging es darum, zu überprüfen, wie kann man die Unternehmenskultur bei Festo beschreiben? Da kann ich jetzt sagen, da nehme ich so ein Modell aus der Literatur, so Dennison, und nehme dann eben die Perspektiven und schiebe dann da auf einer Skala von 0 bis 10 irgendwo einen Wert hin, wo ich glaube, dass Festo ist, macht dann ein Soll und guckt mit Maßnahmen, wie ich da hinkomme. Wir haben uns dafür entschieden, dass wir wirklich das stark partizipativ und entsprechend unter Einbezug vieler Mitarbeiter machen und eigentlich unser eigenes Modell entwickeln. Also wir wollten erstmal rausfinden, was sind eigentlich die Festo-Kulturdimensionen, die in Zukunft wichtig sind. In diesem Prozess, der dann über ein gutes Jahr ging, haben wir am Ende Werte definiert. 5 Werte, die wir jetzt nun in einer zweiten Phase, wir nennen das Implementierung, das ist ein Terminus technicus, der eigentlich nicht so recht passt, aber wir haben nichts Besseres gefunden. Da geht es dann wirklich darum, darüber zu kommunizieren, Commitment von Mitarbeitern einzuholen für diese Werte, die in den Alltag zu überführen, die auch einzufordern, ja, also auch teilweise mit Instrumenten von HR, dass man sagt, Performance Review, eine Leistungsbeurteilung, enthält auch ein Kapitel Werte-Compliance. Werte. Und da haben wir bei weitem nicht manipuliert, aber natürlich schon auch darauf geachtet, wenn es dann auch die Resonanz des Unternehmens, der Organisation war, zu schauen, also das Thema Umgang mit Informationen, ja, Offenheit, alles Rahmenbedingungen, die natürlich für das Wissensmanagement auch relevant sind, wenn die gefordert wurden, dann auch im ausreichenden Maße sich dort widerspiegelten. Und auch da haben wir wiederum Technologien des Wissensmanagements angewendet. Wir haben zum Beispiel in einer Zwischenphase 11 Kulturdimensionen identifiziert. Eine, ein Beispiel zu nennen, Konfliktfähigkeit. Und da war dann die Frage in einem Global Survey, haben wir mit SharePoint gemacht, SharePoint ein bisschen angepasst, 2010, gefragt, lieber Mitarbeiter, in deinem Arbeitsumfeld, wie nimmst du das wahr? Auf einer Skala von 1 bis 10 oder sagen wir mal auf einem Kontinuum mit zwei Enden, sollten wir besser werden im Umgang mit Konflikten, offener, die eher ansprechen, oder sollten wir eher Konflikte meiden? Das ist natürlich mitunter eine rhetorische Frage jetzt bei dem Beispiel. Aber das hatte mehrere Gründe. A, das Thema Partizipation, also wirklich den Mitarbeitern das Gefühl zu geben, am Ende dieses Wertedefinitionsprozess, okay, ich wurde gehört. Und zum Zweiten natürlich auch, dann inhaltlich solche Impulse zu bekommen. Und wir haben das relativ in kurzer Zeit machen müssen, aufgrund des Projektplans. Eine Woche lief dieser Global Survey. Zielgruppe waren online und offline eben alle Mitarbeiter, 15, 16, 17.000 zum damaligen Zeitpunkt, 15.000. Und haben über 7.000 Rückmeldungen bekommen, online und offline. Und von den 7.000 dann nochmal über 1.000 Freitextmeldungen. Also teilweise wirklich
Essays. Das glaube ich 50% so in Bezug auf die
genau.
16.000 Mitarbeiter.
Ja. Und wie gesagt, nur innerhalb von einer Woche. Und das war Mitte September. Also es war jetzt auch kein günstiger Zeitpunkt, aber das hatte Gründe. Und das war dann schon echt auch eine tolle Geschichte, weil also über diesen Online-Survey hinaus haben wir aber auch 400 Mitarbeiter persönlich dazu gehört, also in Workshops. Und haben auch hier, glaube ich, von der Methode her innovativ gehandelt. Insofern, als dass wir gesagt haben, da kann man sich jetzt nicht hinsetzen in Asien und jetzt über Kultur sprechen. Also man kann das schon machen, aber besser in anderer Form. Und haben dann die Methode verwendet, die sich nennt Cultural Drawing. Mhm. Das heißt, wir haben gemalt. Und das Tolle daran, und das hat dann auch wirklich eine schöne Dynamik erzeugt, war, dass es alle Ebenen gemacht haben. Also wir haben einen Abend mit dem Vorstand gemalt, ja, wo man die Ist-Situation bildlich dargestellt hat und die Soll-Situation mit Geschäftsführern, Top-Management und eben auch einer Auswahl von Mitarbeitern. Mit 400 Leuten, das sind weniger als 5%, aber immerhin im direkten persönlichen Kontakt. Und jetzt sind wir eben dabei, die Werte auch wirklich in den Alltag zu überführen.
Ja, das Schöne finde ich, wenn man von dieser von diesem kulturellen Eck rangeht, spricht man über das Thema Wissensmanagement ganz anders. Ich habe das Gefühl, so aus diesem IT-Zentrierten heraus, da hört man ganz oft, Wissensmanagement ist ein Projekt und Wissensmanagement ist eingeführt. Was meistens dann im Hintergrund heißt, irgendein Werkzeug ist eingeführt und wahrscheinlich die Arbeit würde erst anfangen, wenn das Werkzeug eingeführt ist. Wenn man jetzt aus der kulturellen Perspektive drüber nachdenkt, heißt es, man arbeitet an Kultur und man spricht über Kultur und reflektiert Kultur. Und ich glaube, das ist schon rein sprachlich der viel bessere Zugang zu Wissensmanagement.
Mhm. Richtig.
War schön. Gut. Und da sind wir jetzt zeitlich, also dieses Kulturprojekt habt ihr gemacht, wann? 2011?
Das haben wir 2011 gestartet, ja, 2012. Im Februar 2012 kam der Auftrag und haben auch, das ist ein starkes Commitment, finde ich, eine Projektlaufzeit bis Ende 2015 gesichert, auch mit Budget hinterlegt. Und danach wird das Thema nicht zu Ende sein.
Ja.
Das ist für mich zumindest mal klar.
Und in der Zeit liefen die ganzen anderen Themen wie Communities und Lessons Learned natürlich weiter.
Also genau, genau. Um nochmal, das war ja so ein bisschen der Schwenk, was kam jetzt, nachdem wir die IT verlassen haben und auch Aufgaben aus der IT operativer Art bei HR hinzu und hier auch so in Richtung Enterprise 2.0 eigentlich ein tolles Thema. Wir haben dann auch den Auftrag bekommen aus unserem Bereich heraus, das Thema Social Media für HR zu gestalten. Das heißt, nach außen hin dafür zu sorgen, dass die Arbeitgebermarke Festo erlebbar wird. Und das machen wir gemeinsam mit den Kollegen des Marketing, die natürlich sagen wir mal, produktseitig Interesse haben, über Social Media zu promoten und auch Kollegen der Kommunikation, die eben aus Sicht der Marke Interesse haben, das Thema zu promoten. Aber für uns, und da kommen wir auch wieder in die Ecke Wissensmanagement, die wir für Festo, Social Media-seitig für den Kanal LinkedIn verantwortlich sind, geht es natürlich nicht nur darum, über ein Festo-Unternehmensprofil das Unternehmen darzustellen, sondern auch Mitarbeiter mit dem Instrument Vernetzung und im Beispiel LinkedIn eben mit 277 Millionen Profilen eine Awareness zu schaffen. Also wenn ich was suche, dann kann ich natürlich Expertise im Unternehmen suchen und ich kann es auch über Google suchen, aber LinkedIn als soziale Plattform, ja, für Professionals, ist wirklich ein Reservat an Möglichkeiten, die wir heute noch gar nicht nutzen. Also um eben, sagen wir nochmal, Festo als Arbeitgeber zu promoten, Produkte zu promoten, aber auch sich zum Beispiel in solchen Gruppen, ja, zu engagieren, auch zu schauen, okay, was sind in Trends im Engineering, ja, in Wachstumsfeldern, die uns vielleicht betreffen.
Um externes Wissen anzuzapfen.
Darum geht es genau. Und mal zu gucken über Filter, also gibt es vielleicht in Stuttgart eine Community zum Thema XYZ, ja, wo man da einfach mal hingehen kann. Und das ist auch etwas, was wir gestalten. Und da sind wir, sagen wir mal, über so einen HR-Approach, ja, gar nicht als Umweg gedacht, aber ganz schnell auch wieder beim Thema Wissensmanagement.
Ja, das ist spannend, weil oft, sagen wir mal, dieses Sozial- oder generell das Thema soziale Medien ja sehr stark geteilt ist in den Unternehmen, in Innen und Außen. Und dieses Außen eher bei Marketing, PR in der Regel hängt und die eher Angst davor haben, dass die Mitarbeiter zu viel im Internet tun und zu viel preisgeben. Und wenn man das jetzt koppelt mit HR und sagt, das ist nicht was, wovor wir Angst haben müssen, sondern da können wir was davon haben, ist das was dann von außen nach innen schwappen kann und innen dazu führt, dass Leute sich auch mehr vernetzen.
Absolut. Also wir sind da guten Mutes und da haben wir auch eine Überzeugung. Da gibt's auch unterschiedliche Überzeugungen im Unternehmen. Das ist auch, finde ich, völlig in Ordnung. Ja, da hat jeder einen anderen Blick drauf. Wichtig ist nur, dass man sich in einem systematischen Prozess damit auseinandersetzt und auch mal was probiert, um vielleicht festzustellen, das funktioniert jetzt nicht. Ja, dann lässt man es eben. Aber wenn man eben feststellt, da ergeben sich Chancen, Möglichkeiten, dann auch den Pfad weiter folgt.
Gibt es denn da so eine Rückschwappbewegung? Also ist damit zu rechnen, dass es irgendwann ein Festo-LinkedIn gibt, also ein Festo-Social-Network?
Ja, da sind wir auch gerade dran. Ich habe ja gesagt, wir haben so von der Infrastruktur, was Information anbetrifft, mit unserem Intranet, wo wir in der Ownership sind, ein Thema. Dann haben wir eben SharePoint im Einsatz und wir haben halt festgestellt, Social Features decken beide unzureichend, also entweder gar nicht oder unzureichend ab. Und dementsprechend haben wir im letzten Jahr evaluiert, welche Lösung am Markt kann uns helfen und sind halt zu dem Schluss gekommen, also um jetzt mal in Produkten zu sprechen, eine zusätzliche Plattform wie jetzt IBM Connections oder wie Jive, das hilft uns nicht weiter, weil es in der User Experience einfach nochmal als Monolith betrachtet würde und by the way dann auch finanziell alles andere als effizient wäre. Ja.
Gedoppelt und
genau. Sodass wir da mal den Fokus da ein bisschen auch eingeengt haben und haben bestimmte Kriterien definiert. Also es muss technologisch kompatibel mit unserem Intranet sein, auch mit unserem SharePoint als gesetzte Systeme. Und pilotieren jetzt eben neuerdings mit dem Namen Citrion ausgestattet, früher NewsGator, eben eine SharePoint-nahe Lösung und sind jetzt auch gerade dabei zu überlegen, ja, das ist ja keine neue Plattform, das ist einfach das Ergänzen von Social Features auf unseren bestehenden Systemen. Dennoch müssen wir das irgendwie labeln. Jetzt nicht zu viel verraten, das ist noch in Diskussion, aber das ist auch ein ganz spannender Prozess. Also wir denken da nicht in Plattformen, sondern über letztlich nur die Anreicherung von Features oder die Anreicherung von bestehenden Systemen mit Social Features.
Ja, das ist, glaube ich, auch, das ist oftmals so ein typische IT-Denke, in den Plattformen zu sprechen, also über den SharePoint zu sprechen und nicht über das, was ich eigentlich damit machen will. Also ja, das interne Netzwerk aller Mitarbeiter beispielsweise, wo es dann oft, wenn ich sagen, egal ist, aber zweitrangig, welche Technologie sich darunter dann verbirgt.
Richtig.
Das heißt, das Thema ist dann dadurch, dass Intranet bei euch hängt, auch ein Thema, was ihr treibt jetzt intern.
Genau.
Also, aber wahrscheinlich in einem Verbund mit weiteren seid.
Genau, also ganz stark mit den IT-Kollegen natürlich und jetzt dann halt mit den Pilotbereichen und das ist auch durchaus spannend, ja.
Das sind wir wahrscheinlich jetzt von der Geschichte auch ungefähr in der Gegenwart.
Richtig.
Wahrscheinlich angekommen.
Die Piloten laufen jetzt los, ja.
Jetzt so, wenn du zurückschaust, also sind ja wahrscheinlich 10, 15 Jahre, die du auch in der Disziplin auf dem Puckel hast. Was würdest du denn sagen, ist so dein Kernlessons learned in Bezug auf Wissensmanagement? Wie verstehst du den Begriff? Wie interpretierst du ihn im Kontext jetzt von so einem Unternehmen?
Also ich würde sagen, das kam, glaube ich, jetzt aus einem bisherigen Gespräch auch daraus hervor, es braucht wirklich eine Balance zwischen Technologie, Prozess und Kultur. Und am Ende des Tages geht es immer um den Mitarbeiter. Also ich muss einen Use Case ausweisen können, wo ich jemand helfe, seinen Job besser zu machen und damit auch logischerweise am Ende des Tages die Unternehmensziele besser erreichen zu können.
Und das auch wahrscheinlich, man hört öfter mal die Diskussion, wo gehört Wissensmanagement organisatorisch verankert. Also wahrscheinlich ist diese ganzheitliche Sicht auf das Thema wichtiger als letztendlich die Verankerung.
Absolut. Also ich würde sagen, das ist völlig Wurst, ja. Gut, es gibt natürlich Bereiche, da wird man jetzt sagen, da macht jetzt weniger Sinn Facility Management, aber vielleicht auch, ja, wer weiß. Also man kann ja auch sagen, man macht aus dem Facility Management einen KM-Ansatz und geht über das Thema kommunikationsfreundliche Gebäude.
Infrastrukturgebäude,
ja. Genau, und pflanzt sich dann fort. Insofern will ich jetzt meinen lapidaren Kommentar gleich wieder zurücknehmen, sondern darauf zurückkommen zu sagen, das ist eigentlich wurscht, ja, weil jede oder nahezu alle Disziplinen haben Potenzial, Keimzelle für das Thema zu sein. Manche mehr, manche weniger, aber letztlich kommt es dann darauf an, was man daraus macht. Es kann Gebäude sein, es kann HR sein, es kann IT sein, aber genauso kann man es auch aus den Bereichen heraus, auf Deutsch gesagt, versauen. Ja,
ja, und da hängt es wahrscheinlich an den Leuten tatsächlich und deren Grundhaltung, wie sie das Thema sehen.
Ja.
Okay, vielleicht zum Ende hin, kleiner Ausblick, so die nächsten Jahre. Was habt ihr euch da vorgenommen?
Unser Kontext wird sich jetzt nochmal ein bisschen verändern. Wir haben so auch eine Umstrukturierung innerhalb des HR-Bereiches, fügen da gewisse Disziplinen stärker zusammen, auch so Themen wie Personalentwicklung, Qualifizierung, Organisationsentwicklung, die näher und enger auch mit dem Thema Wissensmanagement zusammenarbeiten werden, was allen Themen, glaube ich, gut tut, ja, weil das sind jeweils Hebel, um die Organisation nach vorne zu bringen, auch, sagen wir, effizienter zu machen. Einmal auf der also wenn ich die Organisationsbrille aufziehe und die Wissensbrille und dann aber immer verschiedene Player am Tisch habe, die unterschiedliche Ziele damit in Verbindung bringen, haben wir, glaube ich, jetzt in den nächsten Jahren die Chance, durch eine engere organisatorische Zusammenführung dieser Themen noch bessere Vernetzungspotenziale wirklich zu nutzen.
Ja, und Meister, dann, du hast, glaube ich, in der Einleitung das Stichwort organisationales Lernen gesagt. Organisationsentwicklung ist man eigentlich da, wo man den Hebel hat, lernende Organisationen in all ihren Dimensionen zu adressieren, ja, und zu entwickeln.
Also ich gebe mal vielleicht ein Beispiel, dann wird es deutlicher. Wir machen auch gerade so ein Kompetenzmanagement-Projekt im Vertrieb. Und in einer ersten Phase geht es darum, zu definieren, was sind denn die Training Needs? Also worum geht's? Und dann daraus abgeleitet, entsprechend Formate zu designen. Ja, das kann web-based sein, das kann aber auch face-to-face sein. Und wenn man dann durch diese Maßnahmen ein gewisses neues Knowledge-Level oder Kompetenz-Level, da kann man sich drüber streiten, wie man es nennt, aber es ist auch mal egal, erzielt hat, dann, glaube ich, kann man wieder in so einer Prozessphase, wo es dann in der Umsetzung drum geht, über wiederum Communities, diese Rollen oder Positionen im Unternehmen, die dann gelernt haben, weiter in einem gemeinsamen Loop halten, um sich gegenseitig da auch zu unterstützen.
Und dann ist letztendlich auch gar nicht wichtig, steht da Talentmanagement oder Kompetenzmanagement, Skillmanagement, Wissensmanagement drauf, sondern es geht darum, innerhalb dieses Prozesses zu schauen, muss da was gelernt werden, muss Wissen generiert werden, wie kann es transportiert werden, und das andere ist einfach nur ein Aufkleber.
Richtig.
Ja, sehr spannend. Also da wünsche ich euch viel Erfolg.
Danke.
Und vielleicht können wir in ein paar Jahren mal einen Update-Podcast machen und hören, was daraus geworden ist.
Auf jeden Fall.
Vielen Dank.
Danke dir, Simon.